Ja, jetzt kommen wir zum Thema. Und das Bild ist gleich so ein bisschen dunkler. Mal sehen, ob wir die Leichtigkeit beibehalten können. Darf man das? Ich möchte mich diesem Thema von zwei Seiten nähern, auf zwei Weisen. Zunächst mit der Begründung, warum ich diese Frage ablehne. Warum meiner Meinung nach ich als Christ das überhaupt gar nicht beantworten kann. Und dann zweitens, warum ich es vielleicht doch ein bisschen versuchen kann, zu beantworten, mich dieser Frage doch zu nähern, das ernst zu nehmen. Und dabei sage ich schon mal gleich, hier vorne steht keiner, der weiß, wie es geht, der alles im Griff hat. Meine Frau rätselt darüber, wie man die Ehe auflösen kann. Also solche. Also ich bin mittendrin in Flugscham und Spanferkelscham nicht. Das habe ich mir abgewöhnt. Aber es gibt so, und wer das noch gar nicht weiß, diese Sache mit dem Scham, diese Neuschöpfung, diese Wortneuschöpfung bedeutet, du tust etwas und überall in deiner Umgebung sagt man dir, das tut man nicht, das soll man nicht, aber du tust es vielleicht trotzdem und dann schämst du dich. Und sowas kenne ich gut. Und ich kenne das auch, diese Frage, darf man das, darf ich mich eigentlich noch meines Lebens freuen, während der Regenwald brennt? Oder solche, ich weiß nicht, ob ihr solche Überlegungen kennt. Ich kenne das. Trotzdem, diese Frage ist falsch. Jedenfalls, wenn ein Christenmensch sie stellt. Ich weiß, dass ganz viele das Christentum so kennengelernt haben, über Verbotsschilder, über Erlaubtschilder, vor allem über Verbotsschilder. Folgende Dinge sind für Christen verboten. Das macht man nicht. Früher ging es dabei auffällig häufig um Sex. Das war das Thema mit all seinen vielen Unterthemen, die damit irgendwie zusammenhängen könnten. Tanzen, Kinobesuch, bestimmte Musik. Das waren ganz wichtige Themen, vor einigen Jahren noch. Manche erinnern sich. Und dann schwappten in die Kirchen Fragen zu Scheidung, Wiederheirat, Homosexualität, Abtreibung. Auf jeden Fall wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wie gehen wir um mit den Schwächsten, mit den Gescheiterten? Welche Maßstäbe gelten von der Bibel her? Wichtige Themen, aber so auffällig sexuell, oder? Und man merkt, wenn man das so mit ein bisschen Abstand ansieht, wie sehr diese ganzen Themenfelder auch zeitbedingt sind. Wie wenig das offenbar ureigene Tagesordnungspunkte der Christenheit sind. Es sind Dinge, die in der Gesellschaft diskutiert werden und dann diskutieren sie die Christen eben auch, nur etwas später. Und das Umdenken passiert in den Kirchen auch, nur eben je nach Konfession 20 Jahre später oder 40 Jahre später. Und ich meine das jetzt gar nicht abwertend, sondern durchaus selbstkritisch. Und das Thema Klimawandel, Umwelt, ich wünschte ja, das hätten die Christen auf die Tagesordnung gebracht. Aber ich fürchte, so ist es gar nicht. Vielleicht hier und da, aber vor allem ist es ein gesellschaftliches Thema. Es geht um unsere Zukunft. Und natürlich schweigt die Bibel dazu nicht. Aber Greta und all ihre Schwestern und Brüder sind ja keine Christenmenschen in erster Linie oder Kirchenvertreter. Die stellen einfach gute Fragen, finde ich jedenfalls. Und es ist gut und angemessen, wenn wir sie wirken lassen. Muss nicht alles richtig sein, aber lasst uns die Fragen hören. Und doch würde ich sagen, der Satz, wie er da steht, ist für mich nicht zu akzeptieren. Darf man das? Die Grundfrage für mich als Christ ist nicht, was ist erlaubt, was ist verboten? Wo betrete ich die Tabuzone? An welcher Stelle verlasse ich den biblischen Boden? Ab wann betrete ich sündige Erde? Sondern der Apostel Paulus sagt das mal sehr klar und grundsätzlich, mir ist alles erlaubt. 1. Korinther 6, alles, sagt er, alles ist mir erlaubt. Und das nehme ich für mich auch so in Anspruch. Wenn das ein Paulus sagt, dann kann ich das auch und das könnt ihr auch. Geht aus diesem Gottesdienstraum mit diesem Gedanken, mir ist alles erlaubt. Und um das deutlich zu machen, bekommt ihr ein kleines Geschenk. Ihr kriegt heute zwei Geschenke, jeder von euch. Und jetzt könnt ihr mal das erste Geschenk verteilen, das wird hier durch die Reihen gehen. Sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Sucht nicht zu lange, damit der Nächste, wir wollen das ja alle durch alle Reihen hier geben und verteilen. Sucht euch eure Lieblingsfeder aus. Ihr bekommt eine Feder, eine Gänsefeder, eine biologische, fair gehandelte, vermutlich. Jedenfalls eine Feder. Sucht euch eine Feder aus, nehmt sie in die Hand. Wenn ihr nicht allergisch drauf seid, einige stecken sie sich an den Kopf, das finde ich ja, wow, hier eine Squaw, da ein Häuptling Jansen. Nehmt sie gerne in die Hand, spielt damit so ein bisschen. Diese Feder, die ihr in der Hand haltet oder gleich halten werdet, steht für einen ganz wichtigen Gedanken. Ich würde sagen, für den wichtigsten der gesamten Bibel. Wir können ihn Gnade nennen. Oder das Lächeln Gottes. Sein Ja-Wort. Seine göttliche Zusage. Nimm doch mal diese Feder in die Hand, betrachte sie und mach dir klar, Gott will dich beflügeln. Der will dich begnadigen. Der will dich nicht klein machen, runterdrücken, bedrängen. Der zieht sich empor. Der lässt dich schweben. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, wenn ihr beladen seid und schwer belastet. Ich will euch erquicken. Ich will euch befreien, euch froh machen. Ihr sollt Ruhe finden für eure Seelen. Ihr sollt ablegen können, was euch runterzieht. Matthäus 11, Vers 28. So eine Einsicht, so eine Erfahrung steht am Beginn jeder christlichen Ethik. Jedes Nachdenken über das, was ist gut, was ist richtig, steht für Christenmenschen, da steht zu Beginn diese Erfahrung, ich darf alles. Ich bin begnadigt. Mir kann keiner was. Gott steht an meiner Seite. Das ist im Neuen Testament so, bei Jesus, bei Paulus. Und das ist auch im Alten Testament so, in der hebräischen Bibel, im ersten Teil der Bibel. Jeder kennt ungefähr die 10 Gebote. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, ja, was, du sollst Gott ehren, du sollst dir kein Bild von Gott machen und diese ganzen Dinge. Und vor diesen 10 Geboten oder Verboten, da steht folgender Satz. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat. Und dann kommen diese 10 Regeln. Das heißt, du bist nicht mehr Sklavin. Du bist nicht mehr Sklave, weil ich habe dich frei gemacht. Und jetzt sollst du in einem Land leben, in das ich dich führen will. Und dafür gebe ich dir Regeln, Regeln für das Miteinander, wie du deine Freiheit praktizieren kannst. Dafür sind Regeln da. So geht Ethik in der Bibel. Die Frage nach richtig und falsch, nach gut und besser, fängt an mit dem Zuspruch, mit Gottes Ja-Wort. Der Apostel Paulus sagt mal, ich bin ganz sicher, mich kann nichts von Gott trennen. Der Tod nicht, meine Sünde nicht, der Teufel nicht, egal was. Ich bin in Gottes Hand. Wunderbar. Römer 8, ganz am Ende. Könnt ihr mal nachlesen. Und ich hoffe jetzt, dass ihr das alles schon kennt. Und dass ihr so da sitzt auf eurem Stuhl und sagt, kenne ich schon. Das habe ich, das habe ich, das weiß ich. Mich kann nichts von Gott trennen. Ja, das ist meine Grundüberzeugung. Das weiß ich, davon lebe ich. Ich wünschte mir, dass das alles nur Wiederholung wäre und ihr denkt, wann kommt er denn zum Eigentlichen? Das haben wir doch alle drauf. Aber ich könnte richtig gut leben mit diesem Vorwurf, dass ihr sagt, so verplemper doch nicht meine kostbare Zeit. Redst du so viel von Gnade? Aber meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, dass wir ganz viel Nachholbedarf haben an dieser Stelle. Kitzel doch mal eben mit der Feder deinen Nachbarn. Nein, braucht ihr nicht. Aber allein dieser kleine Moment sorgt dafür, dass ihr alle ein Lächeln im Gesicht habt. So ein paar hatten jetzt Angst. Aber die meisten von euch haben in diesem Moment ein evangelisches Lächeln im Gesicht gehabt und haben sich vorgestellt, stell dir mal vor, mein Nachbar hätte mich jetzt gekitzelt. Friert dieses Lächeln ein. Nehmt es mit als ein evangelisches Lächeln. Die Frage danach, was ist richtig und was falsch, beginnt mit diesem Lächeln. Mit diesem Wissen, ja, Gott sagt ja zu mir mit dieser erlösenden, befreienden Kenntnis, ich bin gut aufgehoben bei Gott. So, und jetzt möchte ich mal kurz spontan und unabgesprochen fragen, haben wir hier ein kleines Baby im Raum? Vielleicht so bis zu einem Jahr. Gibt es das hier? Habt ihr da oben eins? Gibt es eins? Kannst du mal bringen? Ja, komm mal her. Hier, komm mal mit, bring mal mit. Also es ist wirklich jetzt nicht abgesprochen, habt ihr gemerkt. Braucht ein bisschen Weg. Ja, also wir werden jetzt ein kleines Baby sehen mit Mutter. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf einstellen. Ja, da kommt Mutter und Kind. Ja, wunderbar. Dankeschön für deinen Mut. Es ist so ganz freiwillig. Ich hoffe, es ist dir nicht unangenehm, oder? Du hättest alles gut. Wer seid ihr denn?
Wir sind Rabea und Henry.
Henry und Rabea. Ja, also es ist halt ein ganz normales Kind. Ja, ein Kind halt. Hält er sich eigentlich an Verabredungen, wollte ich mal wissen. Also so, ich denke so an Sachen wie beim Wickeln nicht pinkeln, wenn Gäste da sind, dann, also habt ihr so Verträge zu Hause, wenn Gäste nicht da sind, nicht schreien, nachts ruhig sein. Funktioniert das gut?
Immer.
Ich habe so kleine Zweifel. Bringt er sich denn ein bisschen ein zu Hause so in die Hausarbeit? Kann er was schon?
Er kann gut den Boden wischen, ja.
Okay. Weißt du eigentlich, wie teuer so ein Kind ist?
Nee.
Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, ein Kind 130.000 Euro. Bis die was wieder einspielen, das dauert eine Weile. Die meisten, wenn sie nicht gerade Fußballstar werden, kriegst du nichts zurück. Es gibt ja so Stellen, da kann man Kinder auch wieder abgeben. Hast du mal drüber nachgedacht?
Nein.
Ich merke schon, mit uns wird das nichts. Rabea, vielen Dank. Das hier ist kein Kinderbuch. Das Buch heißt typisch kleine Geschichten für andere Zeiten, ist auch für Eltern manchmal richtig gut. Dankeschön, dass du hier warst. Danke, dass ihr beide hier wart. Ja, teilt es Henry mit, was hier passiert ist, dass du keine rechten Antworten hattest auf meine klugen Fragen. Und ich habe diese Fragen deshalb gestellt, weil viele von uns Gott solche Antworten zutrauen. Geht euch mal so innerlich auf den Grund, als würde Gott uns taxieren. Als würde er seine Liebe abhängig machen von unserer Leistung. Als würde er uns verstoßen, wenn wir nicht spuren. Aber so ist das nicht. Wenn wir schon so 4 Kilo Fleisch, das waren ein paar mehr Kilo, nicht aufhören können zu lieben, weil wir denen uns einfach verbunden fühlen. Da sagt Jesus, wenn schon ihr, die ihr oft genug ziemlich egoistisch seid und auf Erfolg schielt und die ihr einen kurzen Atem habt, wenn schon ihr euren Kindern nur das Beste wünscht, um wie viel mehr, um wie viel unüberbietbar mehr wird der himmlische Vater alles Erdenkliche tun, damit es euch gut geht. Also Jesus macht das genauso. Mit dem Kind und sagt ihm, jetzt macht euch klar, Gott ist nicht nur ein irdischer Vater, eine irdische Mutter, der hat das Elternsein erfunden. Der ist Maßstab und Urbild jedes Vaters und jeder Mutter und vergesst es nie. Gottes Liebe ist jeder menschlichen Liebe überlegen. Mir ist alles erlaubt. Ich bin befreit, begnadigt. Das ist die Urerfahrung des Glaubens. Mit diesem Selbstbewusstsein dürft ihr heute nach Hause gehen. Wer es noch nicht hat, wir wollen es euch schenken, mit euch beten, mit euch reden. Das ist ein wichtiges Angebot in diesem Gottesdienst. Gleich so in 10 Minuten vielleicht. Ist so eine Zeit, wo man für sich beten lassen kann. Jetzt zum zweiten Teil. Wenn wir jetzt hier alle sitzen und uns 2 Stunden mit Federn kitzeln und ganz fromme Lieder singen, uns ganz doll freuen und ganz viel beten, wird sich unsere Welt dadurch verändern? Wird sich der Klimawandel damit stoppen lassen? Ich glaube, viele von uns haben solche Fragen jetzt so allmählich. Je länger ich bei diesem Thema bleibe, manche werden vielleicht schon ganz unruhig und vielleicht ist gerade für euch diese erste Hälfte da, aber das nur so am Rande. Jetzt geht es ein zweites Symbol durch die Reihen. Auch hier könnt ihr wieder kurz aussuchen, aber nicht zu lange. Und ihr ahnt schon, es ist nicht so ganz überraschend, was jetzt kommt. Aber lasst euch mal, es wird ein Stein sein. Ihr könnt einen etwas eckigen Stein nehmen, einen etwas runderen Stein. Ihr könnt einen etwas größeren Stein nehmen. Vielleicht findet ihr einen Stein, wo ihr sagt, der passt zu mir heute. Wir nehmen einfach mal jetzt ein Steinchen, ein Sandkorn oder so ein bisschen Felsen. Manche haben vielleicht auch das Bedürfnis jetzt nach einem richtigen Felsen. So ganz große Felsen haben wir nicht, aber so, die daran erinnern vielleicht. Nehmt euch gern einen Stein. Und wenn ihr den dann habt, dann nehmt ihr ihn entweder in die andere Hand oder jetzt nur mal so diesen Stein. Spürt ihn mal in der Hand, ob er rund ist, ob er vielleicht ein bisschen schneidet, ob er scharf ist. Dieser Stein steht jetzt für das andere, für die harte Realität, für das, was uns belastet, für das, wofür wir gern die Augen verschließen würden. Aber wir spüren, das hat Gewicht. Das lastet vielleicht auf unseren Schultern. Verbindet diesen Stein ruhig mit etwas Persönlichem, mit einem Gedanken, wo ihr merkt, oh ja, der hat Gewicht, der ist schwer. Das würde ich mir anders wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder die andere da so ganz persönlich private Dinge sind, die gerade runterziehen, niederdrücken, auf dir lasten. Und vielleicht gibt es einige, die auch sagen, na, das ist so die politische Gemengelage gerade. Ich habe den Eindruck, man kann gar nicht mehr miteinander reden. Diese Suche nach einfachen Lösungen, nach populistischen Antworten, die bedrückt mich, die lastet auf mir. Und ich habe Sorge, dass irgendwann der starke Mann kommt. Frauen sind da nicht so gefährlich meistens. Und ich musste vor allem denken, und das hat uns im Vorbereitungskreis so bewegt, an das Stöhnen und Ächzen von Mutter Erde. Als Kirchen laden wir am kommenden Samstag ein zu einem Schöpfungstag im Botanischen Garten, wo wir versuchen, das so ein bisschen zu vertiefen. Andere Organisationen wie Parents for Future und Fridays for Future, die fordern auf zum Klimastreik. Und in dieser Woche tagt das Bundesklimakabinett der Bundesregierung. Das Verkehrsministerium hat schon Vorschläge gemacht und wir haben ein Klimakabinett. Da werden diese Vorschläge besehen. Was hat man davon zu halten? Will man uns da eigentlich Sand in die Augen streuen, dass wir nicht mehr so kritisch sind, dass wir die Parteien wählen, die jetzt an der Macht sind? Was steckt dahinter? Oder können wir einfach nur froh sein? Mensch, vor einem Jahr war das noch nicht Thema auf der Agenda. Oder sollen wir das alles nur komisch finden und ablehnen? Wie gehen wir damit um? Meine Kinder fragen sich ernsthaft, werden wir einmal Enkel haben? In was für eine Zukunft würden eigentlich unsere Kinder hineingeboren werden? Wie viele Umweltkatastrophen werden die eigentlich zu erleben haben? Und ich treffe immer mehr Menschen, die kommen damit nicht zurecht. Die Sonne lacht und sie können sich nicht darüber freuen, sondern sie fragen sich, wofür steht das? Und vielleicht kennt ihr diese Fragen auch. Tja, und dann sitzen wir hier im Gottesdienst mit der Feder in der einen Hand, dem Stein in der anderen Hand. Ja, und was soll das bringen? Mir fiel ein Bibelvers ein. Der Evangelist Johannes beschreibt, wer Jesus ist, auf der ersten Seite, im ersten Kapitel seines Evangeliums. Und er sagt, wir haben, als wir Jesus begegnet sind, die ganze Schönheit Gottes gesehen. Der einzige, ganz aus Gott geborene Sohn. Und er sagt, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus kommt ganz von Gott und zwei Dinge zeichnen ihn aus. Gnade und Wahrheit. Und mir gefällt das so. Und wir haben die Gnade gerade symbolisiert mit der Feder, Leichtigkeit, geschenkt, von Gott geliebt und gehalten. Und dann ist es auch okay und angemessen, wenn wir sagen, und in die andere Hand nehme ich jetzt den Stein. Da kann uns doch nichts passieren. Weil die Feder haben wir ja. Wir haben ja ein Gegengewicht. Da können wir doch den Stein in die Hand nehmen. Da können wir doch das spüren. Wir brauchen doch nicht alles schön färben. Wir brauchen doch sagen, oh, das gibt's alles gar nicht. Es gibt keine Probleme. Nein, ich habe nur Feder. Nein, Gnade und Wahrheit. Wir kuscheln uns nicht nur in die Gnade und wir brechen nicht unter der Realität zusammen. Nein, Feder bleibt Feder und Stein bleibt Stein. Wer um die Gnade weiß, der muss die Realität nicht verniedlichen, nicht verdrängen, nicht verharmlosen. Und dabei hilft mir ein Gedanke. Nicht darf man das, sondern was kann ich tun? Was kann Martin tun angesichts der Situation, wie sie ist? Nicht von jedem von uns wird das Gleiche verlangt. Wie sollte das gehen? Manche von uns verdienen unfassbar viel Geld. Die sollten ihr Geld sinnvoll einsetzen. Ich glaube, das will Gott so. Andere können unglaublich gut ermutigen, beistehen, helfen. Dann sollten die das tun. Ich glaube, Gott will das so. Und wir haben so klare Denker hier. Die sind so klug, die können unfassbar gut Dinge auf den Punkt bringen. Und die denken die zu Ende. Und die stellen die richtigen Fragen. Bitte tut das. Und für uns alle gilt, wir können das unsere tun. Wir können hinhören. Wir können mitmachen. Wir können fördern. Wir müssen nicht abblocken bei unbequemen Wahrheiten. Die halten wir aus. Die werfen uns nicht um. Wir können ja fliegen. Wir haben ja die Gnade. Wir sind auf Gnade gegründet. Und das ist ein Vorteil. Und beides widerspricht sich offenbar nicht. Gnade und Wahrheit. Christus zeichnet sich aus durch Gnade und Wahrheit. Und Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, habe ich vorhin schon zitiert, aber es dient mir nicht alles zum Guten. Das ist eine Fortsetzung von diesem Vers. Mir ist nichts verboten, ich bin freies, souveränes Kind Gottes, aber ich kann anderen Schaden zufügen. Und das will ich nicht und auch mir selbst nicht. Ich will das Gute mehren und dem Bösen wehren. Hier vorne haben wir eine Waage, die war auch schon auf dem Bild abgebildet und ich habe den Eindruck, die ist ein bisschen gefaked. Ihr habt sogar 4 Steine. Ich glaube, das würde so nicht funktionieren. Bevor wir gleich ein kurzes Musikstück hören, gebe ich uns diese Frage einmal mit. Was hat bei mir eigentlich zu viel oder zu wenig Gewicht? Wo möchte ich mich hinkehren im Namen Gottes? Jemand hat mal gesagt, Menschen müssen sich 2-mal bekehren. Ich glaube, viel öfter. Aber das ist jetzt egal. Also 2-mal bekehren. Das einmal hin zu Christus, hin zur Gnade, die Sache mit der Feder. Und das andere Mal müssen die sich bekehren hin zur Welt, hin zu den Menschen, hin zur Schöpfung Gottes. Unsere Bekehrung ist nicht abgeschlossen mit einer Bekehrung, sondern wir müssen uns hinkehren zu den Menschen, wie Christus sich hingekehrt hat zu den Menschen. Christus, die personifizierte Gnade. Und wenn wir jetzt ein Lied hören, Musik hören, dann nimmt doch mal so Stein und Feder in die Hand, spielt damit so ein bisschen. Wo möchte ich mich hinkehren? In diesem Gottesdienst, in der Zeit, die wir gleich haben, wo wir viele Lieder singen und miteinander beten können, wo möchte ich mich hinkehren? Es ist dran für mich, mich hinzukehren zur Welt, zu den Menschen, zu dieser Schöpfung, ernst zu machen? Oder es ist dran für mich, diese Gnade erstmal gelten zu lassen, fliegen? Leichtigkeit, Geschenk, Ja-Wort. Wir hören Musik.